Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Müllers Woche. Mein Name ist Carsten Müller und an dieser Stelle möchte ich Ihnen meinen persönlichen Rückblick auf die Geschehnisse an den globalen Aktienmärkten in dieser Woche geben und wie gewohnt natürlich mit einem besonderen Schwerpunkt auf deutsche Nebenwerte. Dabei wird es um Themen auf globaler Ebene wie die FED-Zinsentscheidung oder das Investment von Nvidia bei Intel gehen. Bei den Nebenwerten stehen dann unter anderem Pferdewetten.de, Ströer, Stabilus und Enapta im Fokus. Aber man muss natürlich auch über Aumovio sprechen, die mit knapp 4 Milliarden Marktkapitalisierung zwar jetzt sicher kein Small Cap mehr sind, sondern eher Mid Cap, aber dennoch in der zurückliegenden Woche für reichlich Diskussionen sorgten. Und als i-Tüpfelchen für diese Einleitung, wie immer natürlich der Disclaimer, alle Einschätzungen zu einzelnen Aktien sind meine persönliche Meinung, also keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Ja, damit starten wir mal in den Rückblick auf die zurückliegende Börsenwoche und damit mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Das erste Mal seit 9 Monaten hat die Fed nun zur Wochenmitte ihren Leitzins gesenkt, um insgesamt 25 Basispunkte auf eine neue Spanne zwischen 4% und 4,25%. Das war weitestgehend auch so erwartet worden. Allerdings gab es auch Diskussionen im Markt, ob die Fed jetzt vielleicht sogar einen Schritt um 50 Basispunkte nach unten gehen könnte. Interessanter Fakt hierbei, der neue im Führungskreis der Fed, Steven Miran, votierte für eben diese 50 Basispunkte und liegt damit genau auf der Linie von US-Präsident Trump, als dessen Vertraute er gilt. Anfänglich wusste die Börse im Übrigen auch nicht so recht, was sie jetzt nun mit dieser Zinssenkung anfangen sollte. Die Kurse zeigten sich zuerst relativ wackelig, weil man ja letzten Endes nur die Erwartungen erfüllt bekommen hat. Aber die Aussicht, dass es hier wahrscheinlich noch 2 weitere Senkungen in diesem Jahr geben wird, stützten dann wieder die Kurse. Ebenso natürlich die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, dass man vom Inflationsthema jetzt weggehen wird, hin mehr zur Beobachtung des Arbeitsmarktes und des Wirtschaftswachstums. Er selber nannte das als Risk Management. Und Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum haben ja zuletzt eher Schwächen gezeigt. In der Summe nahm die Wall Street jetzt die Zinssenkung doch noch gut auf und markierte dann zum Wochenschluss in allen wichtigen Indizes neue Allzeithochs. Das lässt darauf hoffen, dass es hier auch wieder eine historische Erfüllung geben wird, denn in den letzten 4 Jahrzehnten verbuchte der S&P 500 immer dann im Folgejahr Gewinne von durchschnittlich immerhin 10%, wenn es Zinssenkungen in der Nähe von bisherigen Allzeithochs gegeben hatte. Das ist ja diesmal auch wieder der Fall und bei einer bisher historischen Trefferquote von 100% spricht schon einiges dafür, dass die Aufwärtsbewegung im Markt weitergeht. Bei den Unternehmen gab es auch wieder einen Knalleffekt, denn Nvidia beteiligt sich mit 5 Milliarden Dollar am Prozessorhersteller Intel. Dieser hatte in den vergangenen Jahren ja sukzessive Marktanteile an Konkurrenten wie beispielsweise AMD verloren und hatte bislang noch kein richtiges Rezept gefunden, eine KI-Strategie mit neuen Wachstumsimpulsen zu implementieren. Nun also Nvidia, wobei man die finanziellen Parameter jetzt wahrscheinlich nicht überbewerten sollte, denn 5 Milliarden Dollar sind nicht mal 5% Anteil an Intel gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung. Aber es passt sehr gut ins Gesamtbild, dass hier die Bedeutung von Intel für den gesamten Halbleitermarkt weiterhin als sehr hoch eingeschätzt wird. Schließlich hatte sich ja Ende August in einem überraschenden Schritt auch die US-Regierung mit immerhin 10% an Intel beteiligt. Die Reaktion an der Börse jedenfalls war eindeutig. Die Intel-Aktie schoss um rund 23% nach oben. Zum Wochenschluss gab es zwar wieder leichte Gewinnmitnahmen, aber das Minus von 3% hielt sich doch relativ in Grenzen. Hier durften jetzt die nächsten Tage entsprechend besonders spannend werden, wie weit dieses neue Engagement durch Nvidia auch bei der Intel-Aktie tragen kann. Aber auch Deutschland hatte nachrichtlich etwas beizutragen, denn Continental hat nun endlich seine Autozulieferersparte Aumovio an die Börse gebracht. Bisherige Aktionäre von Conti erhielten ja für 2 Continental-Aktien eine Aumovio-Aktie. Der erste Handelstag war dann von recht hoher Volatilität geprägt, gestartet mit 35 Euro, sackte die Aktie erstmal auf 31,66 Euro ab, um dann am Ende sogar bei 38,62 Euro zu schließen. Am letzten Handelstag der Woche gab es dann sogar noch einen weiteren Aufschlag auf dann 39,08 Euro. Die spannende Frage ist natürlich, wie denn die Aussichten nun tatsächlich sind. Geht es nach den Analysten, dürfte hier noch einiges Potenzial vorhanden sein. So hatte JP Morgan die Einschätzung herumgereicht, dass mit einer starken Bilanz im Rücken Aumovio wieder ein deutliches organisches Wachstum erreichen könnte und auch seine Margenziele erreichen könnte. Deshalb gab es auch von den Analysten eine Bewertung als Übergewichten mit einem Kursziel von 52 Euro. Andere Analysten, wie von der Deutschen Bank beispielsweise, sind sogar noch optimistischer und rechnen im Kursziel mit knapp 59 Euro. Letztlich dürfte wohl gelten, die nächsten Tage werden hier wahrscheinlich noch von höherer Volatilität geprägt sein, denn gerade die bisherigen Conti-Anteilseigner stehen nun tatsächlich vor der Entscheidung, ob sie weiterhin jetzt zweigleisig fahren wollen oder auf die ursprüngliche Story bei Conti mit dem Reifengeschäft setzen. Damit zum Hauptteil meines Podcasts, nämlich den deutschen Nebenwerten. Da fangen wir mit Verve an. Die Verve Group hat in dieser Woche gleich doppelt zugeschlagen. Zunächst kam die Übernahme der Arcado Group in Deutschland, einem führenden Anbieter von Couponing- und Cashback-Lösungen, der über POS-Systeme, also Point-of-Sale-Systeme, in mehr als 5.600 Einzelhandelsgeschäften rund 85% der deutschen Haushalte erreicht. Verve erhält damit Zugang zu großen Handelsketten wie Edeka, Rewe und Kaufland und bringt zudem ein eingespieltes Vertriebsteam von Arcado mit an Bord. Erwartet wird jetzt hier ein Umsatzbeitrag von 15 Millionen Euro pro Jahr bei einer EBITDA-Marge von 6 Millionen Euro, beziehungsweise EBITDA-Ertrag, was ja schon allein beachtlich ist. Noch spannender war aber der nächste Schritt in dieser Woche, denn man kündigte auch eine Akquisition von Captify an. Das Unternehmen aus London analysiert bis zu 1 Milliarde Suchanfragen täglich und bringt eines der größten On-Site-Suchdatenportfolios außerhalb von Google und Meta mit. Damit kann Verve sein eigenes Demand-Side-Geschäft massiv ausbauen und rund 41 Millionen Euro Umsatz und 5 Millionen Euro EBITDA auf Proforma-Basis hinzufügen. Mit beiden Übernahmen stärkt Verve seine Position in Europa und gewinnt auch Zugang zu wertvollen Datenquellen und Kundenkreisen. Das passt letztlich perfekt in die Strategie, Werbetechnologie stärker mit Commerce und KI-gestützter Datenanalyse zu verbinden. Die Börse feierte diese Verstärkung. Das Wochenplus lag bei fast 24%. Gute Voraussetzung, dass die Aktie endlich aus ihrem Abwärtstrend herauskommt. Bei LPKF Laser und Electronics mussten Anleger dagegen einen Dämpfer hinnehmen. Das Unternehmen hat seine Jahresprognose gesenkt. Statt 125 bis 140 Millionen Euro Umsatz sollen es 2025 nur noch 115 bis 125 Millionen werden. Auch die EBIT-Marge wird mit 0-5% deutlich niedriger ausfallen oder erwartet als bisher. Grund sind Projektverschiebungen, ausgelöst durch die allseits bekannten US-Zollregelungen und den Folgen für die globalen Lieferketten. Vor allem europäische Kunden sollen sich nach Auskunft des Unternehmens zurückhalten, während es noch in Asien einigermaßen gut läuft und Nordamerika ebenfalls stabil bleibt. Der Vorstand selbst rechnet jetzt nicht mehr damit, den Rückstand aus dem ersten Halbjahr aufzuholen. Parallel versucht man, durch ein neues Transformationsprogramm gegenzusteuern. Unter dem Namen North Star sollen Strukturen verschlagen, Prozesse optimiert und neue Märkte erschlossen werden. Ziel ist eine zweistellige EBIT-Marge in den kommenden Jahren. Die Aktie gab zwar nachvollziehbar nach, konnte sich aber dann im weiteren Wochenverlauf wieder stabilisieren, sicherlich vor allem wegen des Transformationsprogrammes oder Sparprogramms, je nachdem, wie man das interpretieren möchte. Also man sollte sicherlich diese Aktie auch weiterhin im Blick behalten. Die Wolf Tank Group aus Österreich hat ihre Halbjahreszahlen vorgelegt und die zeigten ein gemischtes Bild. Der Umsatz blieb mit 60,8 Millionen Euro nahezu stabil. Das EBITDA dagegen rutschte von 4,8 Millionen plus im Vorjahr auf nun minus 0,1 Millionen Euro. Als belastend wirkten sich hier Rückstellungen von 2,5 Millionen Euro aufgrund eines Gerichtsurteils in Italien. Italien ist ja ein wichtiger Markt für Wolf Tank und der Stillstand einer Recyclinganlage, der rund 5 Millionen Euro Umsatz kostete. Während die klassischen Umweltdienstleistungen schwächelten, die ja bislang bei Wolf Tank ein Hauptteil der Erträge erwirtschaften, legte das Segment Wasserstoff und erneuerbare Energien kräftig zu, plus 45% auf knapp 16 Millionen Euro. Das zeigt, wohin die Reise gehen soll, weg vom zyklischen Umweltgeschäft hin zu den Zukunftstechnologien. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand einen Umsatz zwischen 121 und 123 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,5 und 3 Millionen Euro. Der Auftragsbestand, und das durchaus als positiver Fakt zu sehen, ist mit 146 Millionen Euro recht üppig und die Liquidität bleibt stabil bei knapp 12 Millionen Euro. Damit zu Circus. Bei Circus gab es jetzt einen wichtigen Meilenstein, der auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, denn das Münchner Unternehmen hat jetzt den ersten CR-1-Roboter an Meta ausgeliefert. Ab Oktober wird die Maschine im Münchner Büro des US-Konzerns eingesetzt, begleitet auch natürlich von einem Launch-Event. Spannend ist dabei weniger die Hardware allein, sondern die Kombination aus dem Betriebssystem von Circus und den KI-Modellen von Meta. Damit sollen entsprechende agentische Anwendungen entstehen, die Nachfrageprognosen, Prozessautomatisierung und hybride Interaktionen ermöglichen. Circus selbst hat betont, dass jede produzierte Mahlzeit tausende Datenpunkte liefert, die das System in Echtzeit lernen kann. Und besonders wichtig, mit dieser Implementierung zeigt Circus endlich die lange erwartete Marktreife. Der Rollout bei Handelsketten wie Rewe soll ja ebenfalls in den Startlöchern stehen. Und der CR1 gilt als weltweit erster vollautonomer Roboter für die industrielle Nahrungsmittelproduktion. Und mit Meta als Referenzkunden gewinnt Circus natürlich erheblich an Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit. Ich hatte ja erst vor kurzem hier mit dem Finanzchef von Circus, Fabian Becker, über die Perspektiven des Unternehmens mich unterhalten. Einfach nochmal in den Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch reinhören. Der Link steht in den Shownotes. Die Pferdewetten AG hat eine wichtige Etappe im Umgang mit ihren Wandelanleihen gemeistert. Die Gläubiger der 2023 begebenen Unternehmensanleihe haben eine Neufassung der Bedingungen mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Damit ist der Weg jetzt nun frei für eine Anpassung, die dem Unternehmen mehr Flexibilität verschaffen soll. Bei der Wandelanleihe 24 kam es dagegen zunächst erstmal noch zu keinem Beschluss, weil das Quorum nicht erreicht werden konnte. Hier wird es dann eine zweite Gläubigerversammlung geben, um die Änderung ebenfalls zu verabschieden. Der Vorstandschef Pierre Hofer hatte ja im Vorfeld betont, dass die Anpassungen notwendig sind, um die Finanzstruktur der Gesellschaft an die aktuelle Entwicklung anzupassen. Für Anleger bedeutet das, der Druck auf die Refinanzierung nimmt etwas ab, aber endgültig ist die Baustelle wohl erst mit der zweiten Versammlung erledigt. An der Börse bleibt die Aktie noch markteng. Größere Ausschläge könnten also folgen, wenn die nächste Abstimmung ansteht. Bei Ströer kam es zu einer Prognoseanpassung. Das Unternehmen rechnet nun für 25 mit Umsatz und EBITDA auf Vorjahresniveau. Das heißt rund 2,05 Milliarden Euro Umsatz und 626 Millionen Euro EBITDA. Bislang hatte man hier ja ein leichtes Wachstum in Aussicht gestellt. Begründet wurde das wieder mit den geopolitischen Unsicherheiten und die Folgen für den Werbemarkt. Ursprünglich war die Annahme, dass der Zollstreit mit den USA zeitnah gelöst wird und so wieder Rückenwind entsteht, aber diese Hoffnung hat sich nach Ströers Angaben halt nicht erfüllt. Und da Ströer stark auf das vierte Quartal angewiesen ist, war jetzt hier eine Korrektur halt unvermeidbar. Dennoch verweist das Unternehmen auf die langfristigen Perspektiven, die Digitalisierung der Außenwerbung, Marktanteilsgewinne in Deutschland und nachhaltiges Wachstum sollen die Story intakt halten. Aber kurzfristig müssen wohl die Anleger mit Stagnation leben. Dass die Aktie trotzdem überraschenderweise am Freitag deutlich im Plus schließen konnte, dürfte wohl dann JP Morgan zu verdanken sein. Die hatten ja ihr Rating am gleichen Tag dann nochmal mit Übergewichten bestätigt, mit einem Kursziel von 56 Euro. Ich habe allerdings aktuell so meine Zweifel, ob sich daraus kurzfristig ein Rebound ergeben kann. Apropos Transformationsprogramme, da hat auch Stabilus einiges Neues geliefert. Das Unternehmen will die Organisation straffen, Kostenbasis reduzieren und das Standortportfolio optimieren. Kernpunkte sind ein Abbau von rund 450 Stellen weltweit, die Zusammenlegung von Produktions- und Büroflächen und ein Restrukturierungsaufwand von 18 Millionen Euro im laufenden Jahr. Demgegenüber sollen dann aber jährliche Einsparungen von 19 Millionen ab 2027 und 32 Millionen ab 2028 stehen. Für das laufende Jahr erwartet Stabilus weiterhin rund 1,3 Milliarden Euro Umsatz, eine bereinigte EBIT-Marge von 11% und einen Free Cashflow von 105 Millionen Euro. Das Nettoergebnis wird allerdings nach bisherigen Aussagen mit 25 Millionen unter den Markterwartungen liegen. Also kurzfristig drückt die Restrukturierung auf den Gewinn. Langfristig könnten allerdings erhebliche Effizienzgewinne möglich sein. Zum Schluss dann noch Enacta. Und hier gab es ebenfalls eine Anpassung der Prognose. Statt 39 bis 42 Millionen Euro Umsatz sollen es jetzt im laufenden Jahr nur noch 20 bis 22 Millionen werden. Das EBITDA wird beim Wasserstoffspezialist mit minus 9 bis minus 10 Millionen erwartet, deutlich schwächer als die ursprünglich in Aussicht gestellten minus 2 bis 0. Grund ist die Verzögerung beim Produktionsaufbau des Joint Ventures in China. Unterschiedliche Zertifizierungsanforderungen, kundenspezifische Anpassungen der Multicores haben nach Aussagen des Unternehmens die Prozesse wesentlich komplexer gemacht als gedacht. Dadurch verschieben sich halt wesentliche Umsätze erst ins nächste Jahr. Allerdings bleibt der Auftragsbestand bei rund 45 Millionen Euro weiterhin stabil und schafft damit eine gewisse Planungssicherheit. Enacta selbst betonte, dass die AEM-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff weltweit gefragt bleibt und bereits mehr als 360 Kunden in 55 Ländern diese Technologie bei über 360 Kunden in mehr als 55 Ländern im Einsatz ist. Dass die Prognoseabsenkung dennoch nicht ohne Folgen blieb, war ja klar. Die Aktie verlor nach der Prognosekürzung mehr als 10%. Das ist in diesem Kontext sicherlich nachvollziehbar, aber ich glaube, dass die Anleger hier wieder einmal zu kurzfristig denken, denn Tatsache bleibt, Enacta hat eine ausgereifte Technologie, die viele Vorteile gegenüber dem Wettbewerb hat. Dass es an der Schwelle zu einem deutlich skalierbaren Geschäft auch mal Verzögerungen geben kann, ist das bekannte technologische und natürlich auch unternehmerische Risiko. Solange es dabei aber keine Zweifel am Geschäftsmodell an sich gibt, und die sehe ich nicht, sehe ich halt Enacta weiterhin als einen spannenden Zukunftswert. Damit ein paar weitere Schlaglichter ganz konzentriert. Beginnen wir mal mit der DWK Deutsche Wasserkraft. Gemeinsam mit Odell Energy aus Norwegen wurde ein Rahmenvertrag über neue Kleinwasserkraftwerke geschlossen. Geplant ist eine jährliche Stromproduktion von 95 Gigawattstunden. Also die ersten 15 Anlagen stehen auch schon in Aussicht. Wer sich mit dem Geschäftsmodell von DWK nochmal näher befassen will, den verweise ich auch wieder auf meinen Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch. Da hatte ich nämlich auch DWK schon zu Gast. Und der Link, wie immer, in den Shownotes. Weiter geht's mit Altech Advanced Materials. Dort hat Vorstand Uwe Ahrens sein Mandat niedergelegt, um sich jetzt voll auf die Industrialisierung der Batterieprojekte Silumina Anodes und Sair Energy zu konzentrieren. Über ihre 21% Beteiligung an Altech Batteries bleibt ja die Gesellschaft hier weiterhin eng im Spiel. Auch bei Enfon dreht sich das Personalkarussell. Ab Oktober übernimmt Andreas Wesselmann den Posten des CEO. Alexander Beck rückt als CFO in den Vorstand auf. Der bisherige Chef Patrick Heider verlässt das Unternehmen. Die neue Doppelspitze soll jetzt die Wachstumsstrategie Enfon Next 2027 vorantreiben. Was das konkret bedeuten kann, das werde ich hoffentlich demnächst auch in einem Interview mit den beiden neuen Verantwortlichen klären können. Positive Nachrichten gab es von Ziel Network. Der Online-Lotterieanbieter hebt seine Prognose an und rechnet nun mit bis zu 215 Millionen Euro Umsatz sowie einem EBITDA von bis zu 68 Millionen Euro. Ausschlaggebend dafür sind verbesserte Margen und die erfolgreiche Soziallotterie Traumhausverlosung. Und damit noch zu neuen Analystenempfehlungen. Bei Scout24 gab es frische Einschätzung von Jefferies. Die Übernahme der spanischen Portale Fotocasa und Habitaclia, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wird dort als umsichtig opportunistisch bewertet. Zitat Jefferies. Damit schwimmt Scout24 gegen den Branchentrend, die ja mehr Auslandsakquisitionen vermeiden. Also Scout24 hat da keine Angst. Und die wirtschaftlichen Eckdaten gelten für Jefferies als solide, auch wenn der Kurs kurzfristig um knapp 5% nachgab. Bei 123 Fahrschule war es MWB Research, das die Einschätzung aktualisierte. Die Experten bestätigen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,20 Euro. Das Halbjahr brachte einen Umsatzplus von 17% und fast verdoppelten EBITDA. Und Rückenwind sollte ab 2026 auch noch durch die gesetzliche Öffnung für Online-Theorie kommen. Ebenfalls interessant ist der Start des Coverage von bei Atos Software durch Metzler. Das Haus empfiehlt Kaufen mit einem Kursziel von 130 Euro. Nach einer Kurskorrektur von rund 30% sehen hier die Analysten eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Von Warburg kam es zu einer Einschätzung zur Norma Group. Dort bekräftigt man die Kaufempfehlung mit Kursziel 24 Euro, weil verbindliche Kaufangebote für das Wassermanagementgeschäft vorliegen. Diese zeigen trotz geopolitisch schwieriger Rahmenbedingungen starkes Investoreninteresse und ein fairer Preis für den Teilverkauf scheint erreichbar. MWB äußerte sich auch zu Kontron. Die Analysten bleiben bei Kaufen mit Kursziel 36 Euro. 25, also 2025 gilt als Übergangsjahr, doch mit über 270 Millionen Euro EBITDA und einem Auftragsbuch von 2,3 Milliarden Euro bleibt die Story intakt. Zu QBeyond meldete sich Montega. Das Research House bleibt auch bei Kaufen und sieht das Kursziel bei 1,20 Euro. Erste Umsätze aus eigenen KI-Lösungen sollen noch in diesem Jahr fließen. Die Rolle als priorisierter Microsoft Copilot-Partner sorgt zusätzlich für Fantasie. Ab 2026 rückt sogar eine zweistellige EBITDA-Marge näher. Noch ein Blick auf HWK 1365. Hier reduzierte MWB Research das Kursziel leicht von 41 auf 39 Euro, bleibt aber klar bei Kaufen. Trotz schwacher Investitionen im Papiermaschinenbau gilt HWK ja dank technologischer Führungsrolle als unangefochtener Marktführer. Und von der Bank M gab es ein Update zu Realtech. Das Votum lautet auch hier kaufen mit Kursziel 2,22 Euro. Im ersten Halbjahr stiegen die Umsätze um 6% auf 5,45 Millionen Euro und Sondereffekte drückten leider das Ergebnis. Auch Leikon bekam neue Impulse. First Berlin bleibt bei Kaufen und justiert das Kursziel leicht auf 10,50 Euro. Der Umsatz legte um 13,8% zu. Die Verluste wurden reduziert. Nach der Übernahme von MindFirst verwaltet man nun 9,75 Milliarden Euro. Zudem soll Ende des Jahres ja ein KI-gestützter ETF starten. Und nochmal zurück zu Montega. Die Experten erhöhten bei Smart Broker das Kursziel auf 16 Euro und bleiben bei Kaufen. Die Halbjahreszahlen fielen stark aus. Die Jahresprognose wurde angehoben und mit jährlich 80.000 Neukunden und einem stabilen Mediengeschäft sind die Weichen für Wachstum bis 2030 gestellt. Ja, und damit zum Abschluss noch der Wochenausblick. In der kommenden Woche stehen auf der makroökonomischen Ebene erneut einige ganz interessante Daten an. Es geht gleich mal los am Montag mit dem Consumer Confidence Indicator für die Eurozone. Da wird eine leichte Verbesserung von bislang minus 15,5 Punkte auf minus 15,2 Punkte erwartet. Richtig los geht es dann allerdings erst am Dienstag. Dann kommen für die Eurozone und für Deutschland die Einkaufsmanager-Indizes heraus, ebenso auch für die Vereinigten Staaten. Alles natürlich vorläufig und alles für den Monat September. Dann zur Wochenmitte der IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Was die Erwartungen angeht, wird grundsätzlich mit einer mehr oder weniger unveränderten Stimmungslage gerechnet. In diesem Zusammenhang dann gleich noch einen Tag später der GfK-Konsumentenindex. Dieser liegt bislang massiv im Minusterrain. Ebenfalls am Donnerstag in den USA gibt es vorläufige Zahlen zu den langlebigen Gütern, Arbeitsmarktdaten und Hausverkäufe. Das sind jetzt alles Indikatoren, die letzten Endes darauf hinweisen können, wie es mit der US-Wirtschaft zumindest kurzfristig weitergehen könnte. Und das hätte natürlich auch Implikationen für den weiteren Zinspfad der US-Notenbank. Das gilt dann letztlich auch für den Freitag, wenn beispielsweise der PCE-Inflator für August gemeldet wird und dann auch noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Auf Unternehmensseite bleibt es vorerst eher dünn besetzt. Für den deutschen Markt avisiert sind bei den etwas bekannteren Werten KWS Saat und Verbio. In Amerika könnte es bei den Zahlen von Micron Technology am Dienstag nochmal interessant werden. Die kommen nach Börsenschluss. Außerdem im Blick KB Home, der Häuslebauer, wird hier besonders im Fokus wohl stehen, nachdem der Wettbewerber Lenner mit seinen Zahlen enttäuschte. Ja, damit bin ich am Ende angelangt für die heutige Sendung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie meinen Podcast noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie das schnell nachholen. Müllers Woche ist auf allen gängigen Podcast-Portalen zu finden. Damit einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die neue Woche. Viel Erfolg beim Investieren und bleiben Sie gesund. Ihr Carsten Müller.